Ja, moin moin. Wenn ihr das jetzt hier seht oder hört, dann seid ihr bei der zweiten Staffel von Wenn ich mir was wünschen dürfte angekommen. In der Zwischenzeit nach der ersten Staffel ist ja wahnsinnig viel passiert. Es gab eine Bundestagswahl. Wir haben 8,8% gemacht. Und ich bin mittlerweile im Bundestag. Aber ich kann euch auch sagen, ist schon ein ziemliches Raumschiff da, dieser Bundestag. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir hier in dieser zweiten Staffel wieder viele super spannende Leute aus dem wirklichen Leben haben, die uns von wirklichen Problemen erzählen können. Ganz bunter Reigen in den Themen. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und deswegen jetzt willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Jetzt muss ich mal ein Geständnis machen. Ich meine, ich habe promoviert in Botanik.
Was war deine Doktorarbeit?
Radieschen im Weltall.
Genau. Ich zum Beispiel habe extrem viele Laufkäfer. Diese Laufkäfer fressen ganz oft Schneckeneier vor allem. Mhm. Ja, die lieben Schneckeneier, wie Kaviar für die. Ja. Pfeifen die sich rein. Völlige Katastrophe, ne? Der Planet wird immer stiller, immer ruhiger. Gehen die Insekten, gehen auch die Vögel, gehen auch verschiedene andere Organismen und blablablups. Irgendwann, wenn wir dieses Netz, dieses Ökosystemnetz so durchlöchern, sind natürlich wie die Nächsten. Weil unsere gesellschaftliche Sicherheit ja nur dank stabiler Nahrungsversorgung möglich ist. Und wenn das mal hops geht, ja, dann ist hier Bambule, sag ich.
Ende Gelände.
Wenn ich mir was wünschen dürfte. Der Podcast mit Jan van Aken.
Moin Robin, wir haben heute hier einen Gast, den kennt viele von euch, die bei Insta und mit Pflanzen oder Insekten unterwegs sind. Robinger Schnögelrögel. Magst du dich kurz vorstellen, Robin?
Hallöchen, People. Mein Name ist Robinger Schnögelrögel. Ich bin 26 Jahre alt, inzwischen schon. Leco mio. Und mache botanische, biologische Aufklärungsarbeit. Wo legt welcher Schmetterling seine Eier drauf ab? Warum sind Gespinstmotten geil? Und was zur Hölle tue ich gegen Blattläuse? Da bin ich da.
Super, wunderbar. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein, weil du weißt ja, ich bin studierter Botaniker. Das heißt, ich habe von all den Dingen überhaupt keine Ahnung, wie du gerade erwähnt hast. Ja, das ist ganz spannend, da kommen wir dann drauf zu sprechen. Aber erstmal, dieser Podcast heißt ja, wenn ich mir was wünschen dürfte. Und deswegen die Einstiegsfrage für alle. Lieber Robin, wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das?
Bei mir wäre es tatsächlich, dass wissenschaftliche Fakten als Fakten anerkannt werden und nicht, ich habe aber da eine andere Meinung drüber, gesagt wird und man dann denkt, ja, okay, dann sag doch mal. Ja, Gravitation, gibt's die? Nee, was hältst du davon? Ja, ist der Mond aus Käse? Wir wissen es nicht. Wir wissen es sehr wohl. Ja.
Ganz spannend. Und damit triffst du wirklich so einen Weak Spot bei mir, so richtig. Weil ich bin aufgewachsen in den 70er, 80er Jahren. Ich bin Naturwissenschaftler. Aber meine gesamte Politisierung war Wissenschaftskritik. Hm. Weißt du, meine erste Demo war Anti-Atomkraft. So. Hm. Und ne, das war natürlich, wir waren dann immer sozusagen die Wissenschaft und die Innovationsfeinde, weil wir über die Risiken der Atomkraft gesprochen haben. Dann habe ich 25 Jahre meines Lebens mich kritisch mit Gentechnik auseinandergesetzt, weil es da auch Risiken gibt. Und auch da war ich immer sozusagen der Wissenschaftsfeind. Und ich bin halt aufgewachsen mit, man muss Wissenschaft immer kritisch hinterfragen, weil egal wie viel du forschst, die Wahrheit findest du nicht. Du findest höchstens eine allgemein anerkannte Mehrheitsmeinung unter den Wissenschaftlerinnen. Du kommst aus einer Generation, wo ich jetzt mittlerweile gelernt habe, ihr seid aufgewachsen mit den Klimaleugnern. Ne? Das, was du gerade sagst. Die Erde ist eine Scheibe, der Mond ist aus Käse. Ja. Kannst du mit dieser Wissenschaftskritik was anfangen?
Ja, na sicher, Ela. Also die Wissenschaftskritik ist ja gar nicht das, woran ich skeptisch bin, bla bla bla. Das ist der Grundpfeiler der Wissenschaft. Man legt ein Paper in den Raum und sagt, Leute, alle mal Augen drauf und wir lesen mal. Wir gucken mal, ja, und quatschen ein bisschen, nach dem Motto. Also die Diskussion darüber muss stattfinden, ist super wichtig. Aber wenn mir einer in die Kommentare rotzt, Kohlenstoff ist ja gar nicht so schlimm und das hat es ja schon immer gegeben, ja. Also wenn Leute zu viel Zeit im Keller verbringen, was sie sich für Hirngespinster ausdenken, ja. Und das will ich verhindern.
Das finde ich auch. Ich finde das total richtig. Und gerade was Klimawandel angeht, ich meine, die Fakten sind da. Man kann alle Kurven, man kann alle Messdaten und so weiter. Da finde ich überhaupt gar kein Vertun, dass das menschengemacht ist, diese Klimakatastrophe. Ja. Das verstehe ich auch. Und dass denn sozusagen all die versuchen, das mit Pseudowissenschaft wieder zu hinterfragen, das funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite bin ich halt wirklich gestählt durch jahrzehntelange Auseinandersetzungen. Ich war bei Greenpeace-Campaigner gegen Gentechnik auf dem Acker und so. Und da wurde mir halt immer vorgeworfen, dass wir nicht wissenschaftlich unsere Daten zeigen, das und das. Dann habe ich das große Glück, dass ich selbst Botaniker bin und selbst auch in dem Bereich irgendwie geforscht habe und deswegen nochmal andere Fakten gegensetzen konnte. Aber am Ende ist das, glaube ich, was, wo wir aufpassen müssen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausgießen.
Ja, Gentechnik ist ja eine starke Diskussion. Aber wie gesagt, ich finde halt, wenn mir jemand sagt, die Sonne ist kalt, ja, dann sage ich, komm, Weg mit dir, geh weg.
Lass mich in Ruhe. Oder fahr zur Sonne.
Geh sie doch mal besuchen, ja. Ganz nah ran, so nah wie möglich. Was ich auch noch witzig, ich habe ja gestern ein YouTube-Video hochgeladen, wo ich mich über das Insektensterben ein bisschen, also meine Gefühle, muss man dazu sagen, da haben wir noch keine richtige wissenschaftliche Datenlage, wie 2025 ist. Wir wissen natürlich aber, völlige Katastrophe, ne? Der Planet wird immer stiller, immer ruhiger. Gehen die Insekten, gehen auch die Vögel, gehen auch verschiedene andere Organismen und blablablups. Irgendwann, wenn wir dieses Netz, dieses Ökosystemnetz so durchlöchern, sind natürlich wie die Nächsten. Ja. Und vor allem, insbesondere, weil unsere gesellschaftliche Sicherheit ja nur dank stabiler Nahrungsversorgung möglich ist. Und wenn das mal hops geht, ja, dann ist hier Bambule, sag ich.
Ende Gelände. Aber das finde ich jetzt ganz spannend. Also dein Podcast, ne? Oder deine Instagram-Videos.
Ja, Instagram.
Ja. Da geht es ja hauptsächlich, du hast einen Garten hier in Berlin, da geht es um die Pflanzen, aber hauptsächlich ja um die Insektenbewohner da.
Ja.
Da sprichst du auch ganz oft Klimawandel an, aber im Kern ist ja dein Thema Biodiversität.
Ja.
Und das würde ich erstmal ein bisschen trennen, weil es ja
zu Recht
Biodiversität, da redet ja kaum jemand drüber und wie die unter Druck ist. Du hast jetzt neulich mal in einem deiner Videos gesagt, habe ich gesehen, im Vergleich zu 85 sind 75% der Insektenmasse verschwunden. Woher hast du das? Weil ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal geguckt und habe eher so gelesen, man hat da keine Vergleichszahlen, man kann es nicht genau sagen.
Das ist völliger Kumpel.
Ja? Okay.
Ja. Die Krefeld-Studie, ne? Sehr bekannt, hat das zum ersten Mal auch auf internationaler Bühne vorangetrieben. Da war dann der Aha-Moment. Die haben tatsächlich über 27 Jahre, von 89 bis 2016, haben die, ich weiß nicht, ob es täglich ist oder wöchentlich, sogenannte Lichtfallen quasi ausgelernt. Also in Naturschutzgebieten haben die Lichtfallen platziert, die dann dort einen Tag oder eine Woche, ich weiß gerade leider nicht mehr genau, stehen und die gesamte Flugmasse einfangen, die halt da so rumwuselt. Und denen ist aufgefallen, 89 haben wir noch 100 Gramm Flugmasse gehabt, nur mal als Beispiel. Und 2016 waren es nur noch 25 Gramm.
Mal ganz kurz, also für die, die nicht so drin sind, Thema Flugmasse heißt ein Haufen Insekten, die rumfliegen.
Ja, ja, richtig. Genau. Das war der erste Aha-Moment. Ich saß damals in meiner Bankausbildung, 2017, als das wirklich wissenschaftlich nochmal hoch diskutiert wurde, saß ich in der Bankausbildung und dachte mir so, boah, das ist es ja hier irgendwie auch nicht. Ja, den Leuten irgendwelche Finanzprodukte anderen, die sie gar nicht haben wollen. Und dann habe ich die Krefeld-Studie gelesen und mir dann einen Schmetterlingsgarten zusammengestellt. Mhm. Und das ist auch eingebettet in extrem viel Metastudienbasen. Ne? Also wir wissen von ganz vielen, das ist nicht mehr Gegenstand von Diskussionen, ob die Krefeld-Studie jetzt wissenschaftlicher Fakt ist, und das merken wir ja alle, die Flugmasse wird immer weniger. Und selbst 1989, ja, als die Krefeld-Studie begonnen hat, gehen die Leute eigentlich davon aus, dass da schon ein massiver Rückgang stattgefunden hatte, weil so 1950 mit wirklich radikaler industrieller Revolution, also vor allem der Agrarchemie dieser Revolution, soll die Biomasse der Fluginsekten massiv zurückgegangen sein.
Aber da gibt es gar keine Zahlen drüber, weil ich meine, das einzige wissenschaftliche Modell, was ich kenne, heißt Autoscheibe, Windschutzscheibe.
Ja.
So. Und ich meine, ich bin Jahrgang 61. Ja.
Das Messinstrument des kleinen Mannes.
Aber es ist ein Messinstrument.
Ja.
Ich meine, mein Vater hat das erste Auto gekauft, das muss ungefähr 71, 72 gewesen sein. Und die war immer voll. Also an jeder Tanke, wenn du Autobahn gefahren bist, musstest du die sauber machen.
Ja.
Muss ich heute gar nicht mehr. Ich meine, ich habe kein Auto mehr, mit dem ich Autobahn fahre, aber so.
Ich erinnere mich auch noch als Kind so, ich bin 99er Baujahr, sag ich mal. Und das meine Eltern, wir sind dann immer mit 6, 7, 8 bin ich Skifahren gefahren nach Österreich. Und da mussten wir auch ab und zu mal anhalten und sagen, also sag mal, weil diese Schmaler hier auf dem Display, wollte ich gerade sagen, auf der Windschutzscheibe, weg damit. Das gibt's ja gar nicht mehr. Ich bin bei jedem Falter, den ich sehe, immer so, Lepidopterer, ein Wunder ist geschehen.
Ja. Sag mal, du hast jetzt ja deinen Garten hier in Berlin. Wieso hast du da so viele Insekten? Also bist du wahrscheinlich in der Schrebergartensiedlung und da wird ja eigentlich auch relativ viel Gift gesprüht, oder nicht?
Weiß ich gar nicht so genau.
Also bei dir sieht es ja manchmal sehr bunt aus.
Ja. Ja, ist es ja auch. Also ich gebe mir alle Mühe. Trotzdem muss ich sagen, dass der Flugbetrieb dieses Jahr 2025 von meiner Beobachtung her ziemlich viel weniger ist als letztes Jahr. Ja, ist jetzt so eine Beobachtung für einen Standort, Leute, ne, ganz entspannt. Trotzdem empfinde ich dort eine gewisse Fluginsektenarmut, ja, die ich die letzten Jahre davor nie hatte. Davor war das immer so, dass man mit einem Naturgarten sich schön gegen den Trend, bam, ja, gib ihn eine rein, ja, und exponentiell steigende Biodiversität, überall Gewummel, Gesummel, es wämmert richtig in der Luft, ja. Falter, 8 Tag von Orden gleichzeitig, die sich auf die Fresse hauen in der Luft und blabiblups. Aber dieses Jahr muss ich sagen, so,
Hallo? Weißt du? Hallo? Aber das kann doch, das sind normale Jahresschwankungen. Also ich habe ja auch einen Garten und ich finde das phänomenal, wie wenn du zum Beispiel extrem trockene Zeit hast, plötzlich ist das ganze Leben nicht auf Nullpunkt, aber total runtergefahren. So. Und das ist manchmal einfach nur eine Klimawitterungsfrage und so weiter und plötzlich hast du Jahre, da brummt es. Ich messe jetzt immer so Ende Mai, und wenn ich da sitze, so, dann hast du Ende Mai mal so, boah, fliegt ein bisschen was rum und manchmal, wie du sagst, das brummt unglaublich. Und das sind aber Jahresschwankungen. Das heißt, daraus jetzt eine wissenschaftliche Ableitung zu machen,
also erstmal
ich bin der Botaniker.
Das ist völlig in Ordnung. Es soll auch gar keine wissenschaftliche Herangehensweise sein. Ja? Ich bin ja gar kein Wissenschaftler. Mhm. Ich mache nur Beobachtungen. Ja? Ich kommuniziere zwar Wissenschaft, aber diese wissenschaftlichen Studien machen ja andere, nicht ich. Und was mir aber zu diesem Argument nochmal auffällt, ist, dass es bei mir, insbesondere in der Beobachtung, ziemlich viel um frühjahrsaktive Wildbienen geht, die in Löss-Lehmwänden leben. Ja, ich habe nämlich 2 fette Wände, Lehm-Löss-Wände, geil, ja. Da bohren die im Frühjahr übrigens 75% der Wildbienen. Ne? Wir haben ja rund 600, 550 Wildbienenarten, nicht diese
Woher weißt du das alles?
Angelesen,
okay.
Würde ich mal sagen.
Ich habe dich unterbrochen. Also 650 Wildbienen, genau,
Lehmlöss. Und davon 75% leben in Lehmlösswänden bzw. Lehmlössböden. Auch sehr großer Lebensraum. Und da hatte ich letztes Jahr, die letzten Jahre im Mai bei mir immer Bambule bis zum geht nicht mehr an diesen Lehmlösswänden. Überall Parasiten, Blutbienen. Ja, das ist eine Parasite, Blutbiene, wie der Name schon sagt. Die hat am Abdomen hinten so einen blutsroten Tropfen, sage ich mal. Unterschiedliche Größen, gibt es auch unterschiedliche Arten von. Aber parasitieren auf jeden Fall und schwirren dann davor. Und die anderen Wildbienen wollen ihre Nester unbedingt bauen. Alles ist total ruhig. Alles ist ein bisschen unübersichtlich, aber im positiven Sinne. Ich liebe es. Ja. Und davon war dieses Jahr nichts. Gar nichts. Das kann, wie gesagt, das kann auch eine Jahresschwankung sein, auf jeden Fall, ohne Frage.
Mal ganz ehrlich,
ich finde, das kommt auch aus der Wissenschaft, habe ich das schon häufiger gehört, so, wie kann der sowas sagen, das ist ja gar nicht wissenschaftlich, so, leck mir die Füße, so, wir müssen doch die Leute emotionalisieren und wenn ich ein Video mache, wo ich den Tränen nah bin, weil meine scheiß Lehmwand leer ist, dann meine Fresse, dann ist das mal unwissenschaftlich, okay, aber wen juckt's, ja, weil die süßen kleinen Bienchen sind trotzdem weg, entschuldige.
Finde ich völlig richtig, finde ich auch total gut, weil wenn du das nicht fühlst, dann kannst du dich auch gar nicht dafür einsetzen. Ich meine, hast du dir mal das Programm der Linken angeguckt? Verfolgst du die Linke? Also gibt's da was, wo du denkst, ey, da könnt ihr echt noch ein bisschen nachlegen? Wo sind wir da
schwach? Ich habe die Biodiversitätsvorstellung der Linken gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt.
Also Biodiversität als eins der zentralen Probleme der Menschheit und dass es kurz vorm Kippen ist, das haben wir auf dem Zettel. Also ich persönlich, aber wir als Partei. Aber ich glaube, die zentralen Forderungen, was wir bei uns drin haben, was Umwelt angeht, ist vor allem natürlich auf Klimakatastrophe. Ja. Wie man das stoppen kann und wie man sich dagegen wappnen kann. Für mich persönlich ist das halt so einer dieser Punkte, wie gesagt, als Botaniker. Aber jetzt muss ich mal ein Geständnis machen. Ich meine, ich habe promoviert in Botanik.
Was war deine Doktorarbeit?
Radieschen im Weltall.
Geil.
Und zwar ging es darum, ey, das ist noch schlimmer. Ich habe eine Methode entwickelt, wie man die Radieschen, die im Weltall auf dem Rücken eines Space Shuttles vollautomatisch wachsen, wie man die so professionell umbringt, dass sie hinterher im Elektronenmikroskop immer noch gut aussehen.
What?
Rein technische Arbeit.
Ja.
Kennst du Elektronenmikroskopie?
Ja.
Ne, da muss das ist luftleer, das heißt, das muss dann eingebettet werden in so ein Harz. Und du willst natürlich eine Momentaufnahme des Zellinneren haben. Du kannst mit dem Elektronenmikroskop so tief reingucken, dass du wirklich in der Zelle
siehst.
Und wenn du aber eine Pflanze umbringst, nach einer Minute ist alles Matsch da drin.
Ja.
So, du willst kein Matsch, du willst es wie im lebenden Zustand. Ja. Deswegen brauchst du so Verfahren, die das in Sekundenbruchteilen einfrieren quasi.
Mit flüssiger Stickstoff war keine Option?
Nee, weil da draußen ist es ja eiskalt, aber die Bedingung war, du darfst kein Loch nach außen machen. Sonst hättest du einfach gesagt, kurz mal nach draußen öffnen.
Einmal raus.
Und deswegen war das dann mit Chemie und mechanisch und so weiter. Also eine rein technische Arbeit, deswegen gerade diese Welt. Aber du, ich hätte in Botanik promovieren können, Doktorarbeit machen können, ohne eine einzige lebende Pflanze zu sehen. Das heißt, wenn ich deine Videos sehe und du wirfst das so mit Namen um dich rum, ich kenne keinen einzigen und ich würde keine einzige dieser Pflanze erkennen, ist auch ein bisschen peinlich.
Nee, ja. Muss es dir nicht. Das ist auch immer, was die Leute mich fragen, warum hast du das nicht studiert in die Richtung so? Weil meinem Studium, also ich hätte mir explizit genau einen Studiengang raussuchen müssen, wo man hätte Biodiversitätszusammenhänge studiert. Ja, das gibt es wohl auch, aber ich habe so ein schlechtes Abi, ich komme da niemals rein, ehrlich gesagt.
Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast gerade gesagt, du hast eine Bankausbildung gemacht. Mhm. Was hättest du eigentlich von Milliardären?
Besteuern. Ja. Vor allem, deswegen bin ich ja so ein großer Fan des CO2-Preises, weil diese Leute so viel CO2 emittieren. Da kommen wir beide, also da können wir hier mit einem Auto fahren, können wir, weiß nicht, dreimal um Planeten fahren und hätten immer noch nicht das, was die in einer Stunde emittieren. Es ist absolut hirnrissig, dass wir da in so Grabenkämpfe innerhalb der Gesellschaft sind, nach dem Motto, ah nee, du bist aber ganz böse, weil du ja das und das tust, ja. Sondern wir müssen diese Superreichen besteuern, vor allem, wie ich sage, CO2 besteuern. Weil, ja.
Das Argument verstehe ich, aber jetzt, wenn du anguckst, die CO2-Besteuerung, also in 2 Jahren, 2027, ja. Wird das richtig in die Höhe steigen. Ja. Und sind auch die Leute, die für einen Job auf ihr Auto angewiesen sind, ja. Die müssen plötzlich so unfassbar viel mehr für ihren Sprit zahlen, da wird es dann auch wieder ungerecht. Also
ja, aber man könnte das ja wie in Österreich machen mit einem CO2-Dividende quasi, dass der Staat sagt, ey, okay, die unteren 50%, ja, die emittieren so viel weniger, dass wir euch dann im Jahr 300, 400, wie auch immer man denn den CO2-Preis und CO2-Aufwand berechnet, wieder zurückzahlt.
Genau, das ist das Klimageld. Ne? Das ist der Ursprung. Also ein Klimageld war in Deutschland eigentlich gedacht für alle, also für 100%. Ich finde das sozusagen sozial gestaffelt und Einkommen gestaffelt auch eine gute Idee. Ja. Aber das ist bei uns auch im Moment die Grundidee. Also ich finde ja Klimawandel stoppen total wichtig und Klimamaßnahmen total wichtig, aber man muss es immer sozial denken. Ja. Das ist mein Punkt, und genau wie du sagst. Also dann kann man die viel rausballern, die auch die Kohle haben, die müssen dann ordentlich Geld bezahlen und die anderen müssen dann aber echt subventioniert werden.
Ich finde vor allem, weil das wird immer irgendwie, das wird ein bisschen, fällt ein bisschen runter, so Klimaanpassungsmaßnahmen, ja. Zum Beispiel in den Alpen, ja, wie jetzt auch in der Schweiz, wenn da der Permafrostboden taut, ja, weil es immer wärmer wird und da Berghänge abrutschen und sonst was passieren kann, da muss man leider als lokal dort Wohnender auch mit rechnen, ja, und das irgendwie im Bebauungsplan, ja, da müssen halt zum Beispiel Wohnen am Fluss, weiß ich nicht, ja ob ist das so noch so zeitgemäß ist.
Ja, total. Gibt es noch was du dir von der Politik wünschen würdest? Also Klimamaßnahmen, klaro, aber jetzt, wenn du aus deinem Garten auf den...
Förderung, also das ist mir halt so ein Dorn im Auge, aber das ist eher EU-politisch, glaube ich, diese ganzen Bumscheiß mit Agrarsubventionen, ja, der größte, der am umweltunverträglichste, der am meisten versaut, der wird gefördert von der EU mit Agrarsubventionen. Und die kleinen Ökolandbauern müssen immer alle, gut, nicht am Hungertuch nagen, Ökolandbau ist immer noch okay. Aber du verstehst, was ich meine. Mhm.
Ja, aber also die Agrarsubventionen sind okay, aber du musst sie nach anderen Kriterien. Ja, das ist richtig. Entscheidend. Es gibt ja mittlerweile da verschiedene Säulen und es gibt ja auch mittlerweile Subventionen dafür, dass du sozusagen biologisch nachhaltiger Arbeit ist, aber ich finde auch, das Verhältnis muss sich komplett drehen. Mhm. So. Und dann haben nämlich die Bäuerinnen und Bauern haben dann auch eine Aufgabe im Erhalt der Biodiversität und dafür werden sie bezahlt.
Das wäre halt geil, wenn man das irgendwie hinbekommt.
Die Grundidee. Ja. Aber das nehme ich mal mit. Gibt es noch was dir so richtig unter den Nägeln brennt, wo du dachtest, jetzt bist du hier mal im Kalibknecht aus?
Zum Beispiel, ich verstehe es absolut nicht, warum, aber das scheitert schon alleine, wenn ich rechts der SPD gucke. Also, tierische Produkte, umsatzsteuertechnisch. Ich persönlich, von mir aus können die da eine Qualsteuer rauflegen, dass das Ding bei 25% Besteuerung kommt. Ja, mal ein bisschen trumpische Besteuerungspolitik. Ja, Strafzoll quasi auf das Tierleid. Ja. Und pflanzliche Alternativen, entweder sogar reduzierter Steuer, also gar keine Steuern, das wäre natürlich am coolsten eigentlich. Oder wenigstens reduziert auf 7% oder so.
Da hätte ich einen Widerspruch.
Ja.
Ich verstehe das völlig. Und so eine Qualsteuer hört sich auch super an.
Ja.
Aber am Ende heißt das, irgendwie die mit Kohle können Fleisch essen, die ohne Kohle nicht. Und das finde ich dann wiederum nicht richtig. Das ist genauso wie so eine City-Maut. Ne, da machst du, wenn du mit dem Auto in die Innenstadt fährst, zahlst du 20 Tacken, kann ich mir nicht leisten, andere können sich das leisten. Und deswegen bin ich immer eher für Ordnungspolitik und nicht, nicht über Steuerpolitik zu reden. Also denn einfach bestimmte Haltungsformen verbieten.
Ach
nicht
so,
kennzeichnen, okay. Ja, nicht teurer machen, sondern verbieten. Darf bestimmte Sachen nicht geben.
Natürlich. Ja, aber dann dürfte es ja eigentlich, also zumindest nach meiner Welt, dürfte es dann eigentlich nur Weidehaltung inklusive Weideschlachtung geben. Mhm. So, dann musst du eigentlich wie viel sind das, 99,8 oder 98% der Tierhaltung Deutschlands erstmal sagen, Schlüssel rein, Leute, macht's gut, Nachbarn, ja. Tschüssi. Also nicht.
Ja, also ich bin da nicht in den Details drin, so, aber ich finde dieses über den Preis steuern, finde ich, manchmal geht's nicht anders. Ich,
also na gut, das ist natürlich trotzdem sozial ungerecht, das kann man schon, doch, das kann man schon argumentieren. Ja. Weil ich gerade darüber überlegt habe, so hat jeder Mensch das Recht auf Fleisch? So, das war ja über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte auch so nicht, dass wir hingehen und sagen, okay, hier mal ein bisschen Lamm, hier mal ein bisschen Rind, hier mal ein bisschen was weiß ich. Ja. Aber ja, ist eine komplizierte Frage.
Die sozial gerechte, sozial ungerechte. Ja. Jetzt so ich, ne, als Gartenbetreiber und Besitzer, ich war einen großen Unterschied zu dir, ne? Also du fütterst Insekten, ich fütter Menschen. Das heißt, ich baue ausschließlich Dinge an, die ich auch essen kann.
Ja.
So. Das ist dann manchmal nicht so insektennah. Und da habe ich zum Beispiel einen Konflikt. Da würde mich das ja mal interessieren, was du dazu sagst. Also ich denke ja auch immer, okay, die Insektenwelt soll auch was davon haben. Ja. Und dann sehe ich ein paar Kohlweißlinge und dann sehe ich irgendwie, dass meine Kohlrabis angeknabbert sind. Dann denke ich, ihr sollt auch was davon haben, der ein oder andere Kohlrabi überlebt. Und im nächsten Frühjahr sehe ich, bevor überhaupt irgendwas draußen ist, irgendwie an einem Morgen 8 Kohlweißlinge an mir vorbeifliegen. Und dann denke ich so, Alter, ich will wenigstens ein Kohlrabi dieses Jahr. Was mache ich da? Die Hälfte der Kohlrabis umbringen?
Nee, oh Gott. Nee. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Vielleicht ein typisch menschlicher Gedanke, na, ich töte einfach die Kohlweißlinge oder seine Raupen und dann ist schon okay. Aber es gibt zum Beispiel mehrere parasitische Raupenarten, Fliegenarten, die sich innerhalb der Kohlweißlingsraupe entwickeln. Mhm. Ja? Von daher tatsächlich abwarten und mehr Biodiversität schaffen, damit du hoffentlich es schaffst, diese parasitische Wespenart oder Fliegenart, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, die den Kohlweißling befällt.
Aber da kann ich nur hoffen, ich kann die nicht irgendwo sammeln und da hinsetzen.
Ich weiß gar nicht, ob es die inzwischen schon käuflich zu erwerben gibt. Es gibt ja auch Marienkäferlarven käuflich zu erwerben oder auch verschiedenste Raubmilbenarten, so, das weiß ich gar nicht. Ja.
Es ist schon wahnsinnig biodivers, aber eben, wenn ich da jetzt einseitig was anbaue und natürlich biete ich den relativ viel Kohl an, dann stärkt das natürlich die Kohlweißling-Population und schon bin ich
wieder... Bau doch mit Netz an.
Hm?
Netz.
Okay, Netz drüber.
Also Netz nicht, drüber wäre okay. Oder, also für mich am liebsten eigentlich, einfach den Kohlweißling machen lassen, weil selbst der...
Und was sagst du zu diesen ekligen, dicken, braunen Schnecken? Diese Nacktschnecken?
Die spanische Wegschnecke, die
war es auch immer. Wenn immer du Salat anbaust, dann hast du Schnecken und du bist kurz davor, sie zu zerschneiden, was man natürlich nicht tut, aber.
Kann man schon machen. Also bevor man mit Schneckenkorn oder so agiert, dann lieber schnippschnapp Käffchen ab, weil Schneckenkorn ist absolute Qual. Wer jemals gesehen hat, wie eine Schnecke sich windet und kotzt und nach Luft schnappt, die haben ja einen Atmungs... sind ja auch Lungenschnecken. Ja. Das ist alles ekelhaft.
Du machst es wirklich, du schaffst es, dass man richtig mitfühlt mit diesen blöden Nacktschnecken.
Ja, naja, ist das, ja auch so. Dann lieber wie eine Guillotine ordentlich Käffchen ab und dann hat es wenigstens hinter sich so. Anstatt da irgendwie in ihrem eigenen Schleim zu ersticken. Ich zum Beispiel habe extrem viele Laufkäfer. Diese Laufkäfer fressen ganz oft Schneckeneier vor allem. Ja. Die lieben Schneckeneier, wie Kaviar für die. Ja. Pfeifen die sich rein. Deswegen, ich sehe bei mir nie adulte Schnecken auch. Ja. Okay. Ich habe mal ganz selten eine kleine, süße Nacktschnecke und freue mich dann schon fast so, oh, hallo, Weini. und okay, die wird dann in der nächsten Szene bam, von einem Laufkäfer in zwei Hälften geteilt.
Und wie ziehe ich jetzt die Laufkäfer ran? Also das große Problem ist wahrscheinlich, du hast im Vorgespräch gesagt, irgendwie, du hast da, also die normalen Gärten sind total überdüngt, meine auch, ne, weil ich will ja fette Kohlrabis haben und du hast einen total abgemagerten Rasen und dadurch kommen dann die Laufkäfer und die ganze Diversität oder was, ne?
Nö. Laufkäfer sind, das ist eher totholzabhängig.
Ah, okay.
Wir brauchen, also viele Laufkäfer, gibt da unzählig viele. Der Igel ist eigentlich Hauptprädator der Laufkäfer, deswegen geht es dem Igel auch immer schlechter, weil diese Laufkäfer immer weniger werden. Unter anderem überhaupt Insektenschwund nicht gut für die Igel. Totholz ist eigentlich das Entscheidende, was man braucht für die Laufkäfer, weil die ihre Nester knapp darunter anlegen. Schön isoliert, nicht so, dass der beißende Wind oder die beißende Sonne oder die beißende Kälte im Winter da reingeht, sondern die legen sich dann dort ihre kleinen süßen...
Super, das nehme ich mal mit, als Tipp. Ich nehme auch mit deine Tipps irgendwie zu...
Und was noch ganz wichtig ist in der Schnecken Management, ist, Schnecken sind die biologische Müllabfuhr. Die fressen in der Regel bevorzugt nur welches Material, faules Material. Ich zum Beispiel hatte eine super schöne Erfahrung mit Fuchskot, der Also jetzt nicht persönlich, aber wobei der Dreh war eklig, aber da hatte ich, 3 Tage später war doch nichts mehr übrig und überall Schneckenschleim, weil die Schnecken sich darum kümmern. Die fressen auch Aas, die sind eigentlich die Gesundheitspolizei der Natur. Und wenn man denn nur ein gelutschtes Beet hat, ohne irgendwelchen Unterbewuchs, und es kann sogar Mulch sein, wo mal Mulch eher unbeständig konsumiert wird, aber wenn man da nur so einen nackten Boden hat und dann da so eine schöne epochale Kohlrabi-Pflanze drin steht, oder was auch eine, immer für eine Pflanze, dann ist ja kein Wunder, dass da...
Okay, ja gut. Nicht so aufgefichten Garten, das kriege ich auch
nicht. Richtig. Ganz wichtig ist auch noch zu verstehen, dass Nutzgarten und Naturgarten sich niemals gegenseitig ausschließen, weil man extrem, extrem viele Wildpflanzen auch essen kann. Und die schmecken nicht alle nach, ich sag mal, gesund.
Ja.
Ja? Die schmecken auch mal super, super lecker. Okay?
Das war's. Hast du einen Tipp?
Och, sag mal zwei. Ich habe zum Beispiel Kornelkirsche. Ja, super geiler Frühblüher, mit wieder gehört. Also ist auch so ein ganz eigener Geschmack.
Was isst du da, die Blätter oder die Blüten?
Nee,
oder?
Die bilden so eine richtig kleine Kirsche, sag ich mal.
Ah, okay. Ja,
Cornus mas, die gehören eigentlich nicht zu den Kirschengewächsen. Ich weiß gar nicht, warum die Kornelkirsche heißt gerade, aber ist eine Nebensache. Mhm. Auf jeden Fall bilden die so eine kleinen kirschenähnlichen Dinger. Schmecken auch so ähnlich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe erst eine gegessen, der Rest war für die Vögel. Und das zum Beispiel, man kann auch Wegwarte, ist eine super schöne Pflanze, Hicorium intubizi nenne ich sie immer, auch wenn es nicht der richtige Name ist, ich weiß, ich bin ganz entspannt, aber das ist der Vorgänger vom Hikori, nicht der Vorgänger, aber daraus wurde der Hikori evolviert. Und das ist Schnittlauch, ist auch eine super Wildpflanze, Zitronenmelisse, Rosmarin, Pfefferminze.
Die habe ich ja sowieso.
Und so weiter und so fort. Und
sag mal, letzter Spruch noch, Robinga Schnögel Rögel.
Ja.
Wie bist du drauf gekommen? Du heißt Robin König, darf ich das verraten?
Ja, das ist. Inzwischen wollte ich am Anfang eigentlich gar nicht, aber es ist inzwischen.
Und Robinga, da dachte ich ja gleich an irgendeinen Stickstofffixierer, ne? Rubini oder was auch immer.
Der würde ich mich nicht benennen.
Wie bist du auf Robinga gekommen?
Also Robinga ist, ich hieß mal lange Zeit anstatt Robin König, Robin Ga. Und dann Robin und G.A.
Ah, okay.
Und das ist Robinga. Okay. Und Schnögelröge ist, da würde ich jetzt gerne erzählen, irgendwie mein erstes Haustier hieß Schnögelröge, aber Pustekuchen. Ich habe einfach beim Zocken mit meinen Kumpels vor 10 Jahren eine Kunstfigur erschaffen im Voice-Chat bei Battlefield, wo ich dann Elvin Schnögelröge hieß. Und Schnögelröge ist geblieben, aber wurde dann verbunden anstatt Elvin mit Robinga.
Bei Robinga Schnögelröge dachte ich erst, das könnte auch ein echter Pflanzenname sein. So, aber ist es nicht, wie ich da rausgefunden habe. Ja, super.
Danke dir, Robin. Hat mir super viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.